Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Caro Nieder.
No. Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ab 21. Heute gibt's mein Hassliebe-Thema: Zimmerpflanzen. Ich finde die wunderschön, ich habe auch ganz viele und es macht mich richtig glücklich, wenn die zum Beispiel ein neues Blatt bekommen. Aber genauso ist es auch zum Durchdrehen, wenn die ein oder andere Pflanze dann eingeht, Schädlinge hat oder. Deswegen holen wir uns heute Tipps. Später quatschen wir mit Lilly, die ist Floristin und hat einen eigenen Blumenladen in Berlin. Das heißt, die weiß natürlich, was sie tut. Meine Kollegin Katharina Strass hat euch gefragt, wie es denn so mit euren Zimmerpflanzen eigentlich aussieht.
Meine Pflanzen müssen viel aushalten. Also ich habe immer so 14 Tage, 3 Wochen Pause zwischen Gießen. Das kennen die auch, das heißt, die überleben das. Wenn ich dann aber zu viel mache, dann ersäuft auch mal eine.
Fast gefühlt alle Zimmerpflanzen, die ich bis jetzt hatte, haben irgendwann dann leider so ein bisschen nachgelassen, aufgrund dessen, dass ich nicht so regelmäßig gegossen habe, wie ich eigentlich sollte.
Ich glaube, das Struggle ist einfach, dass ich immer nicht weiß, wie ich die richtig gießen muss und wie ich die stellen muss und solche Sachen. Ich suche dann immer noch was zu retten, was geht, und wenn nicht, dann kaufe ich immer eine neue.
Ich schaue gerade dabei leiden zu. Ich habe nämlich bei mir an der Terrasse immer so große Blumentöpfe, die ich jedes Jahr neu pflanze mit meinen Eltern. Und jedes Jahr aufs Neue scheitere ich, die grün zu halten. Deswegen stirbt gerade bei mir, ich weiß gar nicht, was es ist, aber da stirbt gerade was weg. Ja, danke, Petunien.
Ich habe sogar mal so einen Baum gehabt, so einen kleinen, und der ist auch nach 2 Monaten gestorben. Ja, man lässt ihn dann immer noch so ein paar Wochen stehen, obwohl er schon tot ist. Aber irgendwann muss man sich trennen.
Ein paar habe ich noch, die harten, die es bei mir aushalten, aber die anderen habe ich alle weggegeben oder auf die Straße gestellt, damit sie jemand anders pflegt.
Meine Monstera ist gerade so ein bisschen am Sterben, aber ja, ich glaube, es liegt an der Erde. Da ist irgendwie was faul, ich muss die mal wechseln.
Mir sind tatsächlich noch keine Pflanzen bisher eingegangen, aber ich muss auch sagen, ich habe mich immer dazu entschieden, relativ so pflegeleichte Pflanzen in meinem Zimmer stehen zu haben. Deshalb war das nie so ein großes Problem. Also jetzt gerade habe ich eine Banane und eine Monstera und es funktioniert echt ganz gut.
Ja, es kennen wohl viele, dass sie ihre Pflanzen leider töten. Außer der Letzte, der scheint mit seiner Banane und Monstera zumindest klarzukommen, ne? Einer, der auch gut mit seinen Pflanzen klarkommt, aber mit sehr, sehr vielen, das ist Nico. Der liebt Pflanzen über alles und widmet denen auch gleich seinen ganzen Instagram-Account. Hallo Nico.
Hi Caro.
Nico, erzähl mal, wie viele Pflanzen stehen bei dir zu Hause rum? Hast du die mal gezählt?
Zählen ist schwierig, weil ich immer wieder neue Ableger mache. Also habe ich immer mehr Pflanzen da. Aber ich denke mal so um die 100 werden es auf jeden Fall sein, wenn nicht sogar mehr.
Boah, das sind ganz schön viele. Vor allem wohnst du ja nur in einem WG-Zimmer, ne? Hast du da überhaupt noch Platz für dich?
Ich habe bis vor kurzem im 13 Quadratmeter Zimmer gewohnt. Das war schon sehr eng und ich habe sehr oft mit dem Gedanken gespielt, ob ich denn wirklich ein Bett brauche oder ob ich nicht noch mehr Pflanzen mir hole. Aber jetzt habe ich mich gerade vergrößert auf 18 Quadratmeter und ich habe trotzdem keinen Platz. Ich weiß nicht, woher der ganze Kram herkommt, aber es steht alles voll mit Pflanzen, es ist schön grün und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mir neue holen kann, aber es sieht schwer aus.
Das heißt, ein Bett hast du aber noch.
Ja, das Bett hat sich vergrößert, daran liegt es vielleicht.
Gott sei Dank. Ich habe auch auf Instagram bei deinen Videos gesehen, so viel Platz gibt es da auch nicht mehr, weil dein Staubsaugerroboter hat ja nicht mal genug Platz, der hat ja deine Pflanze gefressen.
Der sollte eigentlich gar nicht in mein Zimmer reinkommen. Das ist eigentlich der Staubsaugerroboter von der WG gewesen und ich hatte extra einen schweren Holzblock im Türrahmen, damit er nicht reinkommt, weil ich lieber selber vorsichtig sauber mache und habe mir die ganze Pflanze von der Wand gesaugt.
Oh je. Wie ist das denn aber eigentlich, wenn deine Pflanzen, die stehen ja jetzt dann schon dicht an dicht. Ich habe die Erfahrung bei mir gemacht, wenn dann eine Schädlinge hat, haben es irgendwann alle. Passiert das dann bei dir nicht auch super schnell?
Oh, Caro, können wir über das Thema nicht reden?
Ich bin tatsächlich getroffen.
Ja, ich bin tatsächlich aktiv am Bekämpfen, immer, konstant. Aber das ist gar nicht so ein Problem bei mir, weil ich habe meine Pflanzen gefühlt jede Woche einmal in der Hand, jede einzelne, weil ich doch gerne mal drehe und gucke und ob alles gut ist und mir auch die Wurzeln angucke. Und da fällt es schneller mal auf, wenn ich irgendwas habe. Und dann gibt es eine Dusche und dann wird das isoliert, was wirklich schlagbefallen ist. Das andere wird abgeduscht und dann wird gehofft und gebetet.
Das heißt, deine Lösung für Schädlinge ist einfach nur duschen?
Nicht immer. Ich benutze auch einmal biologische Mittel gegen Viecher. Einmal zum Beispiel, da gibt es so Rosenspray und dann vor allem auch lebende Mittel, wie zum Beispiel Florfliegenlarven oder ich hatte jetzt vor kurzem die Franklinotripse getestet. Das sind so gesagt auch, also Tripse sind ja eigentlich auch ein Schädling, aber die Franklinotripse, die fressen tatsächlich die anderen Tripse, die für Pflanzen schädlich sind. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe seitdem keine einzigen mehr gesehen. Dafür kämpfe ich jetzt gerade gegen Spinnenmilben.
Oh Gott. Ich habe das schon öfter gehört, dass Leute, also dass es eben diese Lebendschädlingsbekämpfungsmethode gibt.
Genau.
Aber ist das nicht blöd, weil dann, okay, hast du den einen Schädling bekämpft, aber dafür hast du auf einmal lauter Schlupfwespen in deinem Zimmer?
Die sind ja dann nicht an meinen Pflanzen. Also das ist mir dann so ein bisschen egal tatsächlich. Ich wohne jetzt und ich habe vorher auch an einem Park gewohnt und sobald ich mein Fenster aufgemacht habe, war irgendwas in meinem Zimmer.
Also meinst du, es ist egal, wenn da Insekten rumkreuchen und fleuchen?
Also da bin ich tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Ich habe eine sehr große Liebe auch für Insekten und alles.
Okay.
Ich habe immer schon Insekten als Haustiere gehabt. Ich denke, es könnte Leute stören, auf jeden Fall. Dann die Abduschmethode hilft eigentlich tatsächlich auch ganz gegen andere Sachen ganz gut. Mhm. Da bleibt meistens nicht wirklich an den Pflanzen dran. Aber ich glaube, sobald du Pflanzen hast, hast du einmal Staub auf den Pflanzen und auch meistens irgendwelche Klarabellen, den kleinen Tierchen, die kommen halt einfach mit. Du hast halt ein natürliches Produkt. Das könnte auch, wenn du einen Garten hast und da Gemüse draus ist, könnte das Gleiche passieren. Also ich denke, wenn man sich Natur ins Haus holt, muss man auch damit klarkommen, dass Natur im Haus ist.
Das stimmt wohl. Jetzt klingst du so, als ob du dich natürlich sehr gut mit deinen Pflanzen auskennst. Wo kommt das denn eigentlich her? Hattest du schon immer so einen grünen Daumen einfach? Oder ja, wie ist es passiert, dass du für dich dieses Pflanzenuniversum bei dir erschaffen hast?
Oh, da muss ich ganz, 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 ganz weit hinten anfangen.
Oh je.
Ich glaube, das hat alles angefangen im Kindergarten. Allein im Kindergarten durfte ich schon, wenn wir mit den ganzen Kindern und den Erziehern spazieren gegangen sind, nie vorne laufen, weil ich der Erste bin, der sich gebückt hat und irgendwas gefunden hat und alle Kinder drüber gestolpert sind. Und das hat sich erst angefangen alles mit, ich hatte Einsiedlerkrebs, dann hatte ich Insekten und dann ging es irgendwann über, okay, du hast nicht mehr so viel Platz und du willst weniger Strom kosten und du willst nicht so viel Lebensmittel für Tiere kaufen. Dann ging es irgendwann über zu, okay, meine Terrarien sehen auch schön aus, wenn nur Pflanzen drin sind. Und dann hat alles angefangen. Und seitdem kann ich nicht mehr aufhören und immer, wenn ich irgendwas Schönes sehe, dann beschäftige ich mich so lange damit und das lässt mich nicht mehr los, bis ich es dann mir tatsächlich hole.
Bis dann dein Bett dafür weichen muss.
Ja, bis dann mein Bett dafür weichen muss, genau.
Was ist denn, wenn man das sagen kann, dein Geheimtipp, damit es deinen Pflanzen bei dir allen so gut geht?
Ein ganz großes Problem bei Leuten, die Pflanzen haben, ist, dass sie entweder zu wenig gießen oder zu viel gießen. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist in meine Töpfe unten rein eine Schicht des Rahmens noch. Also es gibt ja normale Übertöpfe und dann gibt es ja die Innentöpfe, diese kleinen Plastiktöpfe, in denen man Pflanzen meistens kaufen kann. Und wenn man da, bevor man sie reinstellt, unten nochmal so eine Schicht Drainage aus Rahmens reinmacht.
Sind das diese kleinen Kügelchen, die man unten reinmacht oder was machst
genau,
du?
Genau, diese rein? Ja, Tonkügelchen sind
ja,
das.
Ja, okay.
Und die sind super. Erstmal stehen die Pflanzen nicht direkt im Wasser, aber dieses Material gibt trotzdem Wasser ab und das Wasser fließt natürlich dazwischen und kann von der Pflanze abfließen. Also ich mache das bei fast allen meinen Töpfen unten mit rein noch einfach zur Sicherheit, weil ich habe ja dann doch schon ein paar Sachen da, die mir nicht eingehen dürfen, vom Preis her allein schon. Und das funktioniert wirklich super bei mir.
Was soll das denn heißen vom Preis her? Wie teuer ist denn da so eine Pflanze bei dir?
Jetzt kann ich dir zwei Sachen anbieten. Entweder die teuerste Pflanze, die ich tatsächlich habe, oder die teuerste Pflanze, die ich bezahlt habe.
Na, jetzt will ich natürlich beides wissen. Fang erstmal mit der an, die teuer war und auch den Wert wert war.
Ich habe eine gekauft und zwar ist das der Philodendron Spiritus Sancti.
Aha.
Das ist eine ganz, ganz spannende Pflanze, ja. Die kommt aus Brasilien und die ist bedroht von Abholzung. In dem Gebiet, wo es die gibt, gibt es derzeit noch, ich glaube, 7, die bekannt sind und beschrieben, ach, also die gefunden sind.
Also eine sehr besondere Pflanze.
Eine sehr besondere und auch seltene Pflanze. Die wurde dann 2019, glaube ich, die erste, so gesagt, von einer Universität, wurden der Samen abgenommen und Ableger gemacht und die wurde dann hochgroß gezüchtet und weiter verbreitet an Universitäten, aber auch zum Beispiel an botanische Gärten und auch an Sammler. Und mittlerweile gibt es die schon ein bisschen häufiger. Die kostet jetzt nur noch irgendwie, ich glaube, 100 Euro oder so.
Nur noch.
Aber ich habe sie, ja, nur 100. Aber ich habe sie letztes Jahr im Sommer gekauft für, ich glaube, 270.
Boah. Okay, das ist schon viel Geld. Teures Hobby hast du dir da ausgesucht.
Ja, ganz, ganz schlimm und ganz fanatisch auch.
So, jetzt will ich aber die andere Geschichte auch noch hören.
Ja, Und zwar habe ich hier, also ich bin ein ganz großer Monstera-Fan. Und zwar sammle ich nicht nur verschiedene Arten von Monstras, sondern ich sammle auch verschiedene Variationen. Und das bedeutet unterschiedliche Blattformen, obwohl es die gleiche Art ist oder unterschiedliche Farbe.
Die Monstera, das ist ja auch so eine tropische Pflanze. Die hat diese große Blätter, die diese Löcher im besten Fall da drin hat, ne?
Genau. Es ist auch für mich ein Symbol von Tropik komplett. Also die Monstera ist, glaube ich, die tropische Pflanze, an die man denkt, wenn man irgendwie Regenwald oder Dschungel hört. Und seit kurzem habe ich jetzt hier bei mir die Monstera Neon Lime. Die kommt erst gerade nach Deutschland. Das ist eine Mutation, die in Thailand gefunden wurde. Mhm. Und die ist hellgrün und das nennt sich Variegation. Also die hat eine unterschiedliche Blattfarbe. Da gibt es verschiedene von. Da gibt es einmal die weiße, die cremefarbene und auch noch eine gelbe Variation von. Alle mit unterschiedlichen Werten und Preisen. Aber die, die ich jetzt hier habe, die kann komplett hell wachsen. Was bedeutet, sie ist relativ selten, weil die anderen Variegationen das nicht können. Die haben halt kein Chlorophyll mehr. Und somit ist diese Pflanze, die ich hier habe, 500 Euro wert. Und ich habe diesen Preis zum Glück nicht bezahlt.
Ach so.
Sondern getauscht. Das bedeutet, ich habe 4 Pflanzen von mir aufgegeben und habe dann diese wunderschöne Monstera bekommen, die ich jetzt groß züchten werde.
Okay, das heißt, wir verraten nicht, wo du wohnst, weil wenn man da einbricht, kann man auch gut was rausholen, ne?
Tatsächlich wurde es bei Bekannten von mir genau aus dem Grund schon eingebrochen.
Krass. Okay. Dann wollen wir jetzt vielleicht zum Abschluss noch mal wissen, was glaubst du, was ist der größte Fehler, den Leute machen, damit ihre Pflanzen sterben? Also machen es natürlich nicht extra, aber was man da falsch macht und was kann man dagegen tun?
Der größte Fehler ist meiner Meinung nach Gießen. Mhm. Also nicht generell gießen, sondern übergießen oder untergießen. Also viele Leute verstehen das noch nicht, dass wenn man sich eine Pflanze ins Haus holt, das ist wirklich mehr wie so ein Lebewesen ist. Und so muss man das tatsächlich ein bisschen betrachten, meiner Meinung nach. Eine Pflanze sieht schick aus, aber man muss noch ein bisschen was tun. Man muss auch Verständnis dafür haben, dass es ein Lebewesen ist und dass ich da nicht einfach drauf losgieße, weil ich meine, ich würde auch ertrinken, wenn mich im Pool wirft und sagt, hier trink, sondern einfach, dass das Verständnis dafür da ist, okay, was braucht die Pflanze, genau wie wir, hat die Bedürfnisse und ich muss halt mich tatsächlich auch ein bisschen damit beschäftigen. Und in dem Sinne würde ich sagen, schaut euch eure Pflanzen an, stellt sie nicht nur irgendwo hin, gießt dann, wenn die Pflanze auch Wasser braucht, was man meistens daran merkt, wenn die Erde langsam trockener wird und nicht, wenn die Erde bereits trocken ist. Und ja, ansonsten die Blätter, wenn die sich verändern, dann sieht man eigentlich sofort, ob es der Pflanze schlecht oder gut geht.
Vielen Dank, Nico.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, Caro.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Sache fällt mir dazu noch ein, wenn ihr eure Pflanzen duschen wollt, dann nicht einfach die komplette Pflanze unter Wasser setzen, sondern nur die Blätter. Die Erde wird sonst viel zu nass und wie Nico gesagt hat, ist das ja ganz oft der Grund, wieso Pflanzen dann sterben. Ich mache das zum Beispiel entweder so, dass ich die ganz vorsichtig zur Seite dusche, also die Blätter. Oder noch einfacher ist es aber, wenn ihr den kompletten Topf in eine Plastiktüte oder einen Müllbeutel oder sowas packt, wie man das früher so mit einem Gipsbein gemacht hat, um duschen gehen zu können, dann kommt eben nichts an die Erde ran. So, jetzt geht's aber weiter mit noch mehr Tipps von einer richtigen Expertin, weil Nico und ich können das ja nur irgendwie so aus Erfahrung erzählen. Lilly Erasin, die ist richtige Floristin, hat einen eigenen Blumenladen in Berlin. Hallo Lilly.
Hallo Caro.
Lilly, sei mal ehrlich, ist dir schon mal eine Pflanze kaputt gegangen?
Eine Zimmerpflanze?
Mhm.
Ja, es könnte sein, dass sie eventuell totgegossen hat.
Okay, das ist wenigstens ehrlich. Aber ansonsten würdest du sagen, du bist eigentlich eine Pflanzengöttin mit einem sehr, sehr, sehr grünen Daumen.
Ja, ich habe einen sehr grünen Daumen, wobei ich habe selber keine Zimmerpflanze. Ich habe nämlich Zimmerpflanzenverbot, weil ich auf beiden Balkonen eskaliere. Aber dafür tobe ich mich in den Unterrichtsräumen von meinem Freund aus. Da sind nämlich 1 Million Zimmerpflanzen. Aber hier zu Hause darf ich keine haben. Ich habe Zimmerpflanzenverbot.
Aber in den Unterrichtsräumen heißt, weil dein Freund Lehrer ist, oder wie?
Genau, der gibt Nachhilfe für StatistikstudentInnen.
Und da hast du alles mit Zimmerpflanzen zugeballert und um die kümmerst du dich auch?
Ganz genau.
Gut, dann würde ich sagen, das reicht für Expertise, dass du jetzt hier mit uns sprechen darfst.
Okay.
Erzähl doch mal, warum liebst du eigentlich speziell Zimmerpflanzen so?
Die bringen einfach dieses unglaublich glücklich machende Grün in die Wohnung und erzeugen so eine kleine dschungelige Atmosphäre, ein bisschen Natur zu Hause. Das liebe ich an Zimmerpflanzen am meisten.
Das stimmt, das geht mir genauso. Ich finde auch, sobald Pflanzen in einem Zimmer sind, da sieht es direkt viel wohnlicher aus, nach irgendwie so einer schönen Einrichtung, ne?
Genau, es wird auch dimensionaler. Also wenn man, man muss ja keine Angst haben, was in die Wohnung zu stellen, dass einem das Platz nimmt. Mhm. Dadurch, dass sich mehr Vorder- und Hintergrund bildet, wird eine Wohnung größer, finde ich.
Ja, das ist auch eine gute Erklärung. Ich weiß nur, ich finde es schön, aber den Grund dafür hast du mir jetzt quasi gegeben. Das ist ja auch gerade so ein Trend, ne, mit Monsteras, Pileas, Efeututen und wie diese ganzen tropischen Pflanzen heißen. Aber manche wollen ja auch gerne so eine schöne Einrichtung mit Pflanzen haben und kriegen es einfach nicht hin, die am Leben zu halten. Was würdest du sagen, woran liegt das? Was sind da die häufigsten Fehler?
Die häufigsten Fehler sind, glaube ich, da auf dem Sideboard hätte ich gerne noch eine schicke Pflanze. Und du kaufst einfach irgendeine und stellt sie dahin, ohne auf die besonderen Bedürfnisse der Pflanze zu achten. Zum Beispiel, ob die auf diesem Sideboard überhaupt genug Licht bekommen für ihre Ansprüche.
Was würdest du denn sagen, wie finden wir das raus? Also klar, bei manchen Pflanzen gibt es auch extra so schöne Infokärtchen, dass ich weiß, okay, im Halbschatten, keine Ahnung was. Sonst einfach googeln oder hast du irgendwie so einen ultimativen Tipp, wenn eine Pflanze so und so aussieht, dann weiß ich, die braucht das und das.
Wenn es ein Kaktus oder eine Sukkulente ist, mit dicken Blättern, dann kann sie Wasser speichern und gibt einen Hinweis auf ihre Herkunft, und zwar eine Pflanze, die sehr viel Sonne aushält. Diese Pflanze muss auf jeden Fall so nah wie möglich ans Fenster. Pflanzen, die dünne Blätter haben, kommen eher aus den Tropen und vertragen ein bisschen weniger Licht. Wobei auch da gibt es natürlich Ausnahmen wie eine Zamioculcas, eine Glücksfeder, die ist quasi unkaputtbar, hält auch dunklere Ecken in der Wohnung aus, ist aber auch eine Sukkulente und hat dicke Blätter.
Also das finde ich sehr interessant, so habe ich nämlich noch nie darüber nachgedacht, aber vielleicht zur Erklärung, diese Glücksfeder kennt man wahrscheinlich auch, weil die haben auch viele in der Wohnung, das sind die mit den, naja, wie soll ich es erklären, langen Stielen und vielen kleinen Blättern, die aber so dick sind, ne?
Ja, ganz genau.
Okay, hoffen wir, dass es irgendjemand verstanden hat.
Ja, das ist immer wieder so Nerd-Talk. Ja.
Aber dann vielleicht nochmal, wenn ich jetzt merke, okay, diese Einpflanze, der geht's nicht gut, obwohl ich denke, ich mache doch alles richtig. Woran erkenne ich denn vielleicht, was ich falsch mache? Also gibt's Zeichen, ein Blatt sieht so und so aus, deswegen braucht die mehr Wasser, oder gibt's da so, so ein kleines Einmaleins quasi?
Oh, das Einmaleins ist ganz schön groß. Also, ich glaube, grundsätzlich klein anfangen und sich mit seiner Pflanze eingewöhnen. Die zeigen einen schon, was sie wollen. Und meistens sieht man ihnen auch an, dass sie Wasser brauchen. Zum Beispiel eine Efeutute rollt die Blätter so ein bisschen ein. Und dann siehst du, sie muss gegossen werden. Mhm. Vertrocknete Blätter können zwei Ursachen haben, entweder zu viel Wasser oder zu wenig.
Und genau das ist das Problem.
Ja, das Erscheinungsbild ist das Gleiche. Wenn du zu viel gegossen hast und die Wurzeln sind verfault, können die kein Wasser mehr aufnehmen und die Pflanze vertrocknet. Und du denkst dir immer so, ich glaube, die hat Durst, kippe ich doch nochmal was drauf.
Ja.
Genau. Deswegen grundsätzlich eher weniger gießen, weil 80% aller Pflanzen werden, wie in meinem Fall, gut gemeint totgegossen.
Ah, okay. Das heißt, wenn ich merke, ich mache was falsch, ja, ist 80% die Chance, dass ich einfach zu viel gieße.
Genau, das passiert am häufigsten. Auch im Büro, wenn es so mehrere Pflanzenfreunde gibt, die sich um die Pflanzen kümmern. Der eine gießt Montag, der nächste Dienstag, der dritte Mittwoch und am Donnerstag denkt man schon, ups, irgendwie ist die Erde klatschnass und die Pflanze sieht ein bisschen unglücklich aus.
Was mache ich denn, wenn ich merke, ich habe jetzt zu viel gegossen? Also klar, nicht mehr gießen, aber wenn jetzt wirklich die Erde oder auch Pflanze selber so im Wasser steht und die ganze Erde ist durchmatscht, hilft dann nur noch umtopfen?
Ja, es gibt verschiedene Sofortmaßnahmen. Also von der Erde befreien stresst jede Pflanze, also jedes Umtopfen stresst die Pflanze. Aber besser ist es, als wenn es zur Wurzelfäule kommt. Also vielleicht tatsächlich alle klatschnasse Erde abmachen und gucken, ob die Wurzeln noch gesund sind. Gesunde Wurzeln sind weiß und faulige Wurzeln sind braun. Ich habe aber auch mal von einem Trick gehört, wenn man irgendwie sein Kräutertöpfchen zu doll gegossen hat, dann kann man das auch ganz liebevoll anföhnen auf kleinster Stufe.
Das hast du noch nicht ausprobiert.
Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Nee, das kann ich sozusagen nicht aus eigener Erfahrung bestätigen.
Dann sind wir mit dem Tipp vielleicht noch vorsichtig. Aber kann man ja mal testen, wenn das die einzige Lösung
testen.
Ist.
Genau.
Ich stelle mir jetzt so vor, es hören Leute gerade sehr genau zu, schreiben sich vielleicht mit, aha, okay, das habe ich falsch gemacht, dann ist dies und das. Jetzt fühle ich mich bereit, meiner Pflanze alles zu geben, was sie braucht. Und jetzt kommen die Jahreszeiten ins Spiel. Die spielen natürlich auch noch eine Rolle. So Klassiker wie im Winter, viel Heizungsluft, da muss man auch wieder andere Sachen machen. Was sind denn da die unterschiedlichen Bedürfnisse?
Grundsätzlich ist schon mal super toll, wenn man seine Zimmerpflanzen im Sommer rausstellen kann. Auf dem Balkon oder im Garten an so ein halbschattiges Plätzchen. Keine ultradirekte Sonne. Weil das mögen die. Da haben die ordentlich Wind und sind draußen und werden kräftig, um die für sie wirklich stressige Winterzeit in der Wohnung zu überstehen. Klassischer Fehler, wir gießen zu viel. Im Winter reduziert sich der Wachstum, die gehen in so eine Art Ruhephase und die brauchen deutlich weniger Wasser als vorher. Das heißt, man bekommt schnell Trauermücken durch zu viel Gießen. Also Regel Nummer 1, im Winter weniger gießen. Regel Nummer 2, Luftfeuchtigkeit erhöhen. Auch für uns ist das gut, weil wir an der trockenen Heizungsluft im Winter auch immer leiden. Das sind die zwei großen Sachen. Weniger gießen und Luftfeuchtigkeit erhöhen.
Hast du da einen kurzen Tipp, wie man das macht mit der Luftfeuchtigkeit? Also ich will ja jetzt kein Schwimmbad in meinem Wohnzimmer aufbauen oder so.
Nein, nein, man muss ja auch darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht größer als 60% wird, sonst kommt es auch zu Schimmelbildung. Am allerbesten funktioniert so ein Luftbefeuchter und ansonsten kann man die auch mit der Sprühflasche ansprühen. Es gibt aber auch so unterschiedliche Rechercheergebnisse, die dann sagen, ja, aber das kannst du auch alle 10 Minuten ansprühen, das bringt gar nichts. Mhm. Also ein bisschen was bringt es auf jeden Fall. Ansonsten helfen auch diese Keramikhängedinger, die man früher bei seiner Oma in der Heizung baumeln hat sehen. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Die hat man früher immer so an Heizungen gehängt. Das war einfach so ein Wasserspeicher.
Ach so, und dann durch die Heizungsluft verdunstet das und dann hast du auch wieder... Ja, okay. Doch, genau. Jetzt weiß ich, was du meinst.
Oder Schalen mit Wasser gefüllt. Das hilft auch. Oder eben so ein klassischer Luftbefeuchter. Und aufhören zu düngen. Nicht mehr düngen im Winter. Also eigentlich so grob düngt man von März bis September. Manche mögen nur von April bis August. Aber dann muss man aufhören. Sonst schwächt der überflüssige Dünger die Pflanze auch, weil sie das gar nicht mehr braucht. Und das lockt dann auch eher nur die Schädlinge an. Ah, okay. Nicht mehr düngen, nicht so viel gießen, bisschen kühler stellen mögen die meisten auch.
Das merken wir uns jetzt. Hast du denn zum Abschluss vielleicht noch den ultimativen Tipp, wenn ich jetzt jemand bin, der eigentlich jede Pflanze kaputt kriegt, welche könnte bei mir überleben?
Da fällt mir meine Zwillingsschwester ein, die ist jetzt seit 25 Jahren mit ihrer Efeutute zusammen. Eine sehr stabile Beziehung. Und ich würde behaupten, dass sie wirklich keinen grünen Daumen hat. Ab und zu kippt die da ihr effektive Mikroorganismen Wischwasser rein, je nachdem, wann sie dran denkt. Und diese Pflanze berankt eine 70 Quadratmeter Wohnung komplett.
Geil.
Also ich glaube, die sind unkaputtbar. Dann kommt noch sowas wie Zamioculcas, also je nachdem. Das ist also als Rankepflanze, ist glaube ich eine Efeutute, unkaputtbar.
Das kann ich auch bestätigen. Ich habe nämlich auch eine und die lebt glaube ich schon seit 7 Jahren und wird immer länger und länger und länger. Vor allem die kommt auch mit allem klar, ob sie jetzt ein bisschen sonniger steht oder im Schatten oder die verzeiht auch, wenn man mal nicht gießt. Also ist auch meine Erfahrung, Efeututen sind zum Einstieg mega gut.
Genau, die sind wirklich sehr zu empfehlen und auch sehr treu.
Vielen Dank, Lilly. Es war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, auch für mich, obwohl ich behaupten würde, dass ich auch einen grünen Daumen habe. Aber selbst ich habe noch sehr viel gelernt.
Ah, sehr schön. Das freut mich sehr.
Boah, ich könnte ja noch ewig darüber quatschen, ne? Und mir noch 18 Tipps für meine ganz individuellen Pflanzenprobleme holen. Aber wir belassen es jetzt für heute mal dabei. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Ich bin Caro Nieder und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.